Grüß Gott und herzlich willkommen zur Spiritualitätssendung. Frohe Pfingsten Ihnen allen. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Unser Thema heute: Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und wir hören Pater Johannes Maria Poblotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisungen. Was haben Menschen beinahe aller Zeiten, Kulturen und Religionen für Blut und Schweiß investiert, um Residenzen des Heiligen zu errichten? Tempel, bis heute gewaltige Magnete für fromme Pilger, Brutreaktoren der Religion, in denen, wie und auf welche Weise auch immer, tatsächlich das Unfassbare geschehen soll. Das Göttliche ist ganz nah. Im Grunde muss man sagen, wenn man das Ganze ernst nimmt, nach dieser Sicht der Dinge kann es keinen wichtigeren, fulminanteren und atemberaubenderen Ort geben als den Tempel, der nur dem Heiligen oder eben Gott gehört. Wie müssen da den Christen in Korinth die Ohren geklackert haben, als ihnen der Apostel Paulus ordentlich den Kopf gewaschen hat und dann auch noch vorhielt: Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Und Hand aufs Herz, dieses Wort, das ja nun mal an Christen aller Zeiten geht: Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes, da kann man schon ein bisschen in die Knie sacken. Andere Bezeichnungen: Erlöste, Volk Gottes, Kinder Gottes. Bei allem Ernst, der auch dahinter steckt, hier gibt es doch wenigstens so eine gefühlte Nische, in der man es sich auch als Komparse behaglich machen kann. Aber Tempel des Heiligen Geistes, das klingt nun wirklich nach Erstbesetzung und Hauptdarsteller nach Licht aus und Spot an. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Zu diesem Thema hören wir heute Pater Johannes Maria Poblotzki. Er ist Priester der Gemeinschaft der Seligpreisungen und uns heute aus Bad Driburg zugeschaltet. Grüß Gott, Pater Johannes Maria.
Grüß Gott.
Pater Johannes Maria Poblotzki, Sie leiten das Haus der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Bad Driburg. Und ja, da kommt einem auch schon mal zu Ohren, dass Sie doch ein, sagen wir, begnadeter Seelsorger sind. Und ich habe es angedeutet, das mit dem Tempel des Heiligen Geistes ist schon eine ordentliche Steilvorlage. Aber Sie werden uns heute den bequemen Gefallen nicht tun und das Ganze irgendwie relativieren und runterschrauben nach dem Motto: Naja, das ist so eine Metapher, das ist so ein Bild, das müssen wir jetzt nicht so wörtlich nehmen. Wir müssen das Ganze schon ernst nehmen, wenn Paulus uns das so sagt.
Ich glaube ja, dass es ein sehr spannendes Thema ist. Sie haben es ja sehr spannend auch anmoderiert. Mal schauen, ob ich dem auch nachkommen kann durch die Ausführungen. Aber ich denke auf jeden Fall, genauso wie wir die heilige Eucharistie empfangen und wirklich glauben, dass Christus kommt, in uns selber gewissermaßen Fleisch annimmt, wie der heilige Augustinus auch sagt, so dürfen wir auch dieses Wort vom heiligen Paulus ernst nehmen, dass der Heilige Geist als göttliche Person auch in unserem Leben, in meiner Person, in mir selber gegenwärtig ist, dass wir also Tempel sind.
Dann sind wir sehr gespannt darauf, wie Sie uns in dieses Thema einführen werden, wie Sie uns dieses Wort, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes, näher bringen. Ihnen nun das Wort.
Ja, liebe Hörer, auch ich möchte Ihnen ganz frohe und gesegnete Pfingsten und vor allen Dingen diese Gabe Gottes, des Heiligen Geistes, wünschen. Zu Beginn möchte ich mit einem Gebet beginnen von Kardinal Newman. Mein Gott, so sagt er, du ewiger Beistand, ich bete dich an, der du das Licht und das Leben meiner Seele bist. Du hättest dich damit zufrieden geben können, mir von außen gute Gedanken, geisterfüllte Gnade und Hilfe zukommen zu lassen. Ebenso hättest du mich durch innere Tugend im Leben leiten und reinigen können. Doch in deinem unendlichen Erbarmen bist du selbst von Anfang an in meine Seele eingetreten. Du hast von ihr Besitz ergriffen und sie zu deinem Tempel gemacht. Auf unerklärliche Weise wohnst du in mir durch deine Gnade. Ja, schon hier auf Erden ist es durch dein ewiges Wesen so, als ob ich, ohne mein eigenes Wesen zu verlieren, gewissermaßen in Gott aufgesogen sei. Und weil du sogar von meinem Leib Besitz ergriffen hast, von diesem armseligen und irdischen Tabernakel aus Fleisch, deshalb ist selbst mein Leib ebenso dein Tempel, o staunenswerte, furchterregende Wahrheit. Ich glaube es, ich weiß es, o mein Gott. Ein sehr schönes, ein sehr tiefes Gebet von Kardinal Newman. Und es wird beides deutlich. dieses erhabene und unaussprechliche Geheimnis und die Unfähigkeit, es auch wirklich zu erfassen und in Worte fassen zu können. Es ist tatsächlich sehr schwierig, über den Heiligen Geist zu sprechen. Über den Vater, das ist schon schwierig. Über den Sohn, das geht einigermaßen. Wir wissen, dass Gott in Jesus Christus Fleisch angenommen hat, unserem menschlichen Leib. Aber über den Heiligen Geist, nichts ist schwieriger, als über ihn zu reden. Um es ein bisschen humorvoll auszudrücken, liebe Hörer, ich könnte Sie ja nicht einfach einladen, an einer Priesterweihe teilzunehmen und dort sozusagen wie ein Flaschengeist eine offene Flasche mitzunehmen. Und in dem Moment, wo der Bischof den Priestern die Hände auflegt, wo wir wissen, dass durch die Gnade des Heiligen Geistes Menschen zu Priestern werden, eine neue Identität bekommen, dass sie in diesem Moment dann ihre Flasche zumachen und sie hätten den Heiligen Geist bei sich und sie könnten ihn gut anschauen und analysieren. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Wir sind niemals Experten des Heiligen Geistes. Wir gehen alle in die Schule des Heiligen Geistes. Es ist eben eher andersrum, dass der Heilige Geist uns lehrt, so wie Jesus gesagt hat. Der Heilige Geist wird euch alles lehren und er wird euch in die volle Wahrheit einführen. Die Mystiker sprechen von dieser eingegossenen Wahrheit, von dieser eingegossenen Weisheit. Wir können nur um diese Gabe bitten, damit immer mehr das geschehe, was Jesus auch gesagt hat. An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Ihr werdet keine Fragen mehr haben. Weil die vollkommene Wahrheit, die vollkommene Gnade, ja, wird euch alles lehren, wird euch alles erklären auch. Am besten ist es also, den Heiligen Geist einfach handeln zu lassen, uns ihm zu überlassen. Auch die Apostel waren vor dieser Herausforderung gestellt. Waren sie doch so viele Jahre mit ihrem Meister und zu Pfingsten wurden sie auf ganz neue Weise überrascht, sodass die Beteiligten dann sagten, ja, sie sind betrunken. Es ist doch erst die 9. Stunde, was ist mit ihnen geschehen? Also man weiß vom Heiligen Geist eigentlich eher, wer er nicht ist, als wer er ist. Aber fragen wir trotzdem, wer ist eigentlich der Heilige Geist? Wer ist dieser Geber des Guten? Und hier kommen wir sicherlich auch nicht zu Ende mit verschiedenen Definitionen. Und wie wir schon eingangs gehört haben, über Jahrhunderte oder die ganze Kirchengeschichte hindurch, die großen Heiligen und die Theologen haben sich viele Gedanken gemacht über diese göttliche Gabe, über diese Person. Oft wird er als Paraklet bezeichnet. Übersetzt könnte man sagen, das ist derjenige, der an die Seite eines Menschen gerufen wird, wie ein Berater, wie ein Anwalt, wie ein Verteidiger. Und tatsächlich ist uns der Heilige Geist gegeben auf unserem Lebensweg, um uns in diese Beziehung mit dem Vater und dem Sohn hineinzunehmen. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Unsere Vervollkommnung, unsere Ähnlichmachung, unser immer mehr Hineinnehmen in die heiligste Dreifaltigkeit, das ist unsere ewige Berufung auch. Trotzdem in dieser Definition, wenn wir also sagen, der Heilige Geist ist der Paraklet, der an unserer Seite ist, könnte man den Eindruck haben, dass noch eine Distanz da ist. Und das ist auch tatsächlich die Vorstellung von vielen Menschen, selbst wenn sie an den Heiligen Geist glauben, selbst wenn sie an diese wunderbare Macht der Liebe Gottes glauben, so doch in einer Art und Weise, dass er neben mir ist und vielleicht sind ein paar Zentimeter nur zwischen mir und ihm und vielleicht sind es manchmal hunderte Meter oder Kilometer, sodass er irgendwo im Himmel verbleibend wohnt und ich eigentlich keine wirkliche Beziehung zu ihm habe. Der Heilige Geist selbst war an der Schöpfung beteiligt. Wie es heißt im Buch Genesis, der Geist schwebte über den Wassern und er ordnet alles. Er setzt alles an den rechten Platz, er macht alles neu, er ist kreativ, er ruft Neues ins Leben. Und er kommt auf bestimmte Menschen zu mit einer bestimmten Aufgabe. Wir kennen die großen Propheten aus dem Alten Testament. Mose, Elia, Abraham, der vom Abram zum Abraham wird. Im Hebräischen dieser Zusatz des Ha, des He, ist eine Aussage, dass er, seit Gott seinen Bund mit ihm geschlossen hat, wirklich im Inbesitz dieser Gabe auch des Geistes ist. Auch beim Tempelbau, viele Künstler werden mit dieser Gabe des Geistes wirklich beschenkt, um den Tempel im Plan Gottes, in den Gedanken oder nach den Gedanken Gottes wirklich bauen zu können. Und dann gibt es diese Verheißung im Buch Joel 3, 1 bis 2, die Sie sicher alle kennen. Der Heilige Geist soll auf alle herabkommen. Johannes der Täufer ist der Erste im Übergang vom Alten zum Neuen Bund, der in der Begegnung mit Jesus vom Heiligen Geist erfüllt wird. Man könnte sagen, im Schoß von Elisabeth findet schon das erste Pfingsten statt. Durch die Begegnung mit Jesus, ja, wird er erfüllt und er tanzt sozusagen im Schoß von Elisabeth. Wer ist der Heilige Geist? Theologisch könnten wir sagen, er ist nicht nur ein Medium, wie sich Gott offenbart, wie Gott in Erscheinung tritt, sondern er ist eine eigenständige Person. Er ist eine eigenständige Person der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Man sagt, dass Gott der Vater, der Geber allen Guten ist, der Geber aller Gaben. Gott Sohn ist die Gabe selbst und der Heilige Geist ist die Kraft, die durch die gegenseitige Hingabe der göttlichen Person untereinander frei wird. Hier können wir analog sehen, wie es in einer christlichen Familie, einer von Liebe erfüllten Familie der Fall ist. Wie Mann und Frau sich einander hingeben, die Frucht daraus ist die Kraft der Liebe, die Leben in sich birgt, die Leben auch in die Welt setzt. Genauso können wir sagen, das ist die Gabe, das ist schon das Wirken des Heiligen Geistes mit unserem Mittun. Der Heilige Geist ist also eine besondere Kraft, aber eine Person, mit der wir auch selber in Beziehung treten können. Sehr schwierige Gedanken, sehr schwierig zu verstehen. Wenn wir weiter fragen, was tut der Heilige Geist? Er ist nicht nur eine neutrale Kraft, sondern er möchte etwas bewirken. Er hat eine Absicht. Wir könnten fast sagen, in ihm wohnt eine Dynamik, die Leben schenkt. Denn es ist das Wesen der Liebe, sich zu verschenken, sich mitzuteilen und andere in diese Liebe mit hineinzunehmen. Was tut also der Heilige Geist? Er möchte, dass wir Söhne und Töchter Gottes werden, dass wir zu einer neuen Geburt finden, so wie Jesus auch sagt über den Heiligen Geist und über uns. Wir müssen von Neuem geboren werden, im Geist und in der Wahrheit. Der Heilige Geist möchte also, dass wir in die Familie Gottes in gewisser Weise eingegliedert werden, eine echte Familienzugehörigkeit erlangen als Söhne und Töchter Gottes. Der Heilige Geist schenkt auch die Erfahrung Gottes und er schenkt neue Beziehungen mit dem Sohn und dem Vater, aber er erneuert auch die Beziehung unter uns und zu mir selber auch. Seine Früchte, die Früchte seines Wirkens sind in ganz besonderer Weise die Freude, der Friede, die Liebe, die Einheit, seine Gaben. Sie sind alle aufgezählt in besonderer Weise im Galaterbrief, aber wir können sie sicher endlos auch weiterführen. Nach Thomas von Aquin hat der Heilige Geist in besonderer Weise zwei Sendungen, zwei Missionen. Nachdem Christus in den Himmel aufgefahren ist, schenkt er den Heiligen Geist. Und es ist der Heilige Geist, der in gewisser Weise die Sendung Jesu weiterführt. Aber was ist seine Sendung? Seine Sendung, seine besondere Sendung, womit er gekommen ist, ist, uns mit dem Vater zu versöhnen. Und genau das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, die er weiterführt. Wir kennen aus der Lossprechung der Heiligen Beichte diese Formel: Gott, der barmherzige Vater, hat durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes die Welt mit sich versöhnt und den Heiligen Geist gesandt zur Vergebung der Sünden. Er ist derjenige, der uns also in diese Versöhnung hineinnehmen möchte, um uns eins zu machen mit dem Vater, so wie Jesus in seinem hohen priesterlichen Gebet zu seinem Vater erbeten hat. Vater, mach sie eins. Wie wir, Vater, eins sind, ich mit dir, du in mir, so sollen auch sie eins sein. So sollst du in ihnen auch sein, wie ich in dir bin und du in mir. So sollen sie in uns sein, in der Einheit. Diese zwei Sendungen des Heiligen Geistes, von dem Thomas von Aquin spricht, der große Theologe der Scholastik, er hat sie weiter ausdifferenziert. Wenn der Heilige Geist in besonderer Weise kommt, um uns mit dem Vater zu versöhnen, wenn das sein Auftrag ist, wodurch? Und Thomas von Aquin spricht von den sichtbaren und den unsichtbaren Missionen. Die sichtbaren Missionen, das sind besonders die Sakramente und die Charismen, wodurch Zeichen, Handlungen oder besonderes Offenbarwerden dieser Kraft der Liebe sein Wirken offenbar wird. Und noch einmal, das Ziel ist immer, dass wir mit Gott tiefer vereint werden. Die unsichtbaren Missionen, von denen der heilige Thomas von Aquin spricht, die unsichtbaren Missionen des Heiligen Geistes, das sind die Tugenden und die Gaben des Heiligen Geistes. Die Tugend, darunter ganz besonders die göttlichen drei, Glaube, Hoffnung und Liebe, die wir nicht aus uns heraus selber haben, sondern die der Heilige Geist in uns legt, damit wir bei ihm sein können, damit wir unser Leben immer mehr im Geist oder nach dem Geist ausrichten können, nach dem Willen Gottes und ihm so immer mehr ähnlich werden. Tempel des Heiligen Geistes, das eigentliche Thema. Wenn wir zurückdenken an das Gebet von Kardinal Newman, so drückt er sehr schön aus: Ja, du hättest dich damit zufrieden geben können, mir von außen gute Gedanken, Gnade und Hilfe zukommen zu lassen. Du hättest mich auch durch innere Tugend im Leben leiten und reinigen können. Aber auf unerklärliche Weise wohnst du in mir durch deine Gnade, durch dein ewiges Wesen. Wie ist das zu verstehen, dass ich Tempel des Heiligen Geistes bin, dass ich es sein darf, dass der Heilige Geist tatsächlich in mir wohnt? Raniero Cantalamessa, der große päpstliche Prediger, Franziskaner, in seinem Buch »Komm, Schöpfer Geist«, stellt sich die Frage, was ist der Unterschied zwischen dem Wirken des Heiligen Geistes im Alten Testament, also in der Zeit vor Pfingsten und nach Pfingsten? Er sagt, wir müssen dies im Zusammenhang sehen mit der Fleischwerdung selber, der Fleischwerdung Gottes selber in Jesus Christus. Gottes Geist hat Fleisch angenommen, er hat menschlichen Leib angenommen. Damit ist tatsächlich eine Veränderung in der Heilsgeschichte, eine Veränderung der Offenbarung Gottes in diese Welt, in diese Heilsgeschichte gekommen. Nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, ist diese Dimension aber nicht plötzlich wieder weg, sondern Raniero Cantalamessa sagt, mit Pfingsten kommt der Heilige Geist in Person in unser Leben, in unser Wesen. Er ist sozusagen, Pfingsten ist das Ereignis, wo der Heilige Geist sich in uns inkarniert. Wir könnten sagen, dass wir mit ihm in Beziehung treten können, wie mit der menschlichen Person Jesu selber, dass wir mit ihm sprechen können, dass wir von nun an mit ihm in Dialog treten können, in Beziehung. Und die Besonderheit von Pfingsten ist eben, dass dies, man könnte sagen, eine Kollektivgnade ist. Nicht mehr auf einzelne Propheten beschränkt im Alten Testament, sondern wie wir in der Apostelgeschichte hören, an jenem Tag wurden 3000 ihrer Gemeinde zugefügt. Das heißt, über der ganzen Kirche ruht diese Gnade der Inkarnation des Heiligen Geistes, könnten wir sagen, ruht diese Gnade, mit ihm in Beziehung zu treten, ruht diese Gnade, dass er in mir selbst in besonderer Weise und vielleicht stärker als je zuvor in der Heilsgeschichte gegenwärtig ist. Tempel des Heiligen Geistes. Dies hat starke Konsequenzen, wenn wir daran denken, dass ich Tempel bin, dass Gottes Gnade in mir wohnt und nicht nur seine Gnade, dass er selbst in Heiligen Geist, in Jesus Christus in mir ist. Wie wir es eingangs sehr schön gehört haben in der Anmoderation, wir könnten darüber erschrecken und vielleicht fühlen wir uns selber auch absolut unwürdig. Wenn wir dies selbst für uns annehmen dürfen, dass ich Tempel des Heiligen Geistes sein darf, so ist es nicht in einem Stolz, dass ich selber etwas dafür könnte oder dass ich mich selbst für irgendetwas halten könnte, für irgendjemanden halten könnte. Nein, das ist einfach aus dem Ratschluss der Barmherzigkeit Gottes heraus, der sich nach dem Menschen sehnt und der beschlossen hat, ihn nicht nur, wie wir in diesem Gebet von Kardinal Newman gehört haben, ihn irgendwie äußerlich zu modifizieren oder umzugestalten, sondern von innen heraus, man könnte fast sagen, dass er unsere Schwächen, unsere Fehler von innen heraus umkrempelt. Ein blödes Wort eigentlich, dass er uns umgestaltet, neu schafft, aber eben von innen heraus neues Leben, wie ein Same, der aufbricht, wie eine Pflanze, die aus einem Samen hervorgeht. Ja, so ist das diese Gnade des Heiligen Geistes, der ein vollkommen neues Leben aus uns oder in uns bewirkt. Dies bedeutet aber auch, dass ich auf diesen Tempel Acht geben darf, Acht geben soll, weil er eben ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Mehr dazu nach einer kurzen Pause, wo wir ein Lied hören.
Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Dazu hören wir in der heutigen Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol Pater Johannes Maria Poblotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisungen.
Tempel des Heiligen Geistes. Ich möchte Sie einladen, liebe Hörer, dass wir in ein Staunen eintreten über diese Realität und in eine große Dankbarkeit. In einer schönen Predigt von unserem Weihbischof unseres Bistums, Weihbischof Matthias König, sprach er von Exerzitien, wo der Exerzitienleiter sie eingeladen hat, darüber zu meditieren. Ich bin die Herrlichkeit Gottes. Wenn wir in diesen Gedanken eintreten, fällt es uns sehr schwer, dies wirklich für uns anzunehmen und in diesen Lobpreis, in diese Dankbarkeit einzutreten. Ja, es ist natürlich so, dass ich viele Mängel, viele Schwächen und Fehler an mir feststelle, dass ich immer wieder weiß, wie wenig ich Gott ähnlich bin, dass ich es täglich erfahre und wie wenig seine Liebe mich schon ergriffen hat. Und dennoch, ich bin als sein Abbild geschaffen. Ich bin als sein Abbild geschaffen und er ist verliebt in mich. Er ist sogar in meine Armut und in meine Schwäche verliebt. So sehr, dass er meinen Leib angenommen hat, sich selbst diesen Leib auch gegeben hat in Jesus Christus und dass er zu Pfingsten in mein Leben, in meinen Leib, könnten wir sagen, hineingekommen ist. Das, was er auch bei jeder Eucharistie tut. So, auch wenn es ein armseliger Leib ist, ein armseliges Leben, aber Gott hat es geliebt, in einem Stall von Bethlehem groß zu werden. Und dieser Stall bekommt eben durch seine Gegenwart seinen ganz besonderen Glanz. Ich darf sagen, dass ich ein Tempel bin. Ich darf sagen, dass ich ein Gefäß der Herrlichkeit Gottes bin, eben weil Gott in mir Wohnung nimmt. Im Heiligen Geist. Wenn wir das Wort von Paulus betrachten, Ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich und du bin ein Tempel des Heiligen Geistes. So dürfen wir dies ganz besonders unter dem Blick auch der jüdischen Tradition betrachten. Liebe Hörer, leider kann ich Ihnen keine Skizze jetzt zeigen über den Tempel, wie er erbaut war. Der salomonische Tempel bis zur Zeit Jesu auch, der wieder erbaut wurde. Es gab dort Vorhallen und es gab dort das Allerheiligste. Wenn Paulus spricht, dass ich, dass du ein Tempel des Heiligen Geistes bin, dann in diesem Blick auch auf den Tempel, den er zumindest bis zur Zerstörung vor Augen auch hatte. Dieser Tempel, der reich geschmückt war mit viel Gold, nach den Anordnungen im Alten Testament durch Offenbarung Gottes auch gebaut, mit einem siebenarmigen Leuchter, mit mehreren siebenarmigen Leuchtern, vielen Gerätschaften auch, mit einem großen Opferkult auch, mit Weihrauch, mit einem Gottesdienst, der eine reiche Liturgie, einen reichen Ritus hatte. Ich bin dieser Tempel, in dem Gott wohnt. Er ist schön, es ist ein schöner Tempel. Mein Leib, mein Leben ist schön, es ist schön, für Gott bei mir zu sein und in mir zu wohnen. Dreimal im Jahr sind die Israeliten zum Tempel nach Jerusalem hinaufgepilgert. Und nach ihren Vorstellungen war es der einzige Ort, um Gott sozusagen von Angesicht zu Angesicht zu begegnen. Denken wir nach an das Alte Testament. Gott zog in einer Wolkensäule dem Volk voraus, bis es das sogenannte Stiftszelt gab, in das die Wolkensäule hineingegangen ist, die Schechina, Gottes sichtbare Gegenwart. Dort hat er gewohnt und Mose konnte Gott dort begegnen. Und später ist diese Wolkensäule in den Tempel von Jerusalem eingezogen und blieb dort über der Bundeslade. Jedes Mal, wenn das Volk Gottes hinaufgepilgert ist, diese dreimal im Jahr waren verpflichtet, zum Laubhüttenfest, zu Ostern und eben zu Pfingsten dann, um Gott selbst in diesem Tempel zu begegnen. Ja, es war fast so, dass er in dieser Weise ausschließlich im Tempel man ihm begegnen konnte, wo er im Allerheiligsten gewohnt hat. Wir können Gott begegnen. Wir können ihn in den Kirchen begegnen, wo er im Tabernakel wohnt. Aber wenn ich ein Tempel bin, dann kann ich ihm auch begegnen in mir selber, wie der heilige Augustinus es auch ausdrückt. Unruhig ist meine Seele, bis sie ruht in dir, in dieser Innerlichkeit, die ich in mir selber wahrnehme, wo deine Gegenwart aufgerichtet ist. Ja, mein Leib ist würdig, Gott zu empfangen und dass Gott in mir wohnt, weil er mich als sein Abbild schuf. Dies zeigt aber auch, dass ich mir nicht selbst gehöre. Im Korintherbrief heißt es, wo diese Stelle zitiert ist, 1 Korinther 6,19, so sagt Paulus dort weiter, ihr gehört nicht euch selbst. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt? Ihr gehört nicht euch selbst. Das ist ganz konträr zu dem, was wir oft hören. Mein Bauch gehört mir selbst. Ich kann machen mit meinem Leben, was ich will. Nein, es ist eben ein Tempel wie dieses Heiligtum in Jerusalem, das Gott selber erbaut hat, wo er selbst seine Anordnung gegeben hat, wie dieser Tempel gebaut sein soll. Mein Leben ist ein solcher Tempel. Ich bin geschaffen durch Gottes Gnade aus seiner Liebe und er wohnt in mir. Und ich gehöre ganz ihm, dieser Tempel gehört ganz ihm. Und meine Aufgabe ist es, diesen Tempel zu erhalten, damit Gottes Gegenwart immer stärker werden kann, damit sie sich in mir immer weiter ausbreiten kann. Und in diesem Tempel, wie im Tempel von Jerusalem, gibt es auch gewisse Vorhöfe, könnten wir sagen, wo der Gottesdienst stattgefunden hat. Wir könnten fast sagen, das sind unsere Gliedmaßen, mit denen wir Gutes tun können, mit denen wir Akte der Nächstenliebe setzen können. Wir können unsere Hände falten zum Gebet, wir können sie zum Friedensgruß reichen und wir können so viel Gutes damit tun durch verschiedene Tätigkeiten. Mit meinen Gesten, mit meiner Mimik kann ich Freude verbreiten, einen echten Gottesdienst verleben. Aber in mir gibt es wirklich dieses Allerheiligste, wo die Kirchenväter und die Mystiker sprechen, dass es in mir, in der Seelenspitze, diese unauslöschliche Gegenwart Gottes gibt. Wenn ich in dieser Dankbarkeit mein Leben betrachte, in dieser Achtung, dann kann ich nur staunen vor dem Wunder des Lebens und vor dem Wunder meines Lebens. Und ich komme fast von alleine dazu, diesen Tempel zu pflegen. Das ist auch die Absicht, mit der Paulus dieses Wort auch sagt. Nicht nur meinen Leib, sondern auch meine Seele. Aber indem ich meinen Leib pflege, und das ist keine Anbetung, es geht nicht darum, einen Schönheitskult zu betreiben oder meinen Leib in falscher Weise zu ehren, so dass er selbst zu einem Götzen wird. Nein, es geht, die Gabe Gottes wirklich in Ehren zu halten und damit dieser Tempel ein wirklicher, ja, ein dienender Ort für mein Seelenheil auch wird. Gott kann in mir nur wohnen, wenn mein Ort, wenn dieser Tempel rein und heilig ist. Der Heilige Geist ist sehr sanft. Er zieht sich schnell zurück. Paulus zu den Korinthern sagt es ganz deutlich: Entehrt diesen Ort nicht. Bindet euch nicht an Bindungen, die nicht in Einklang zu bringen sind mit der Liebe, mit der Gnade, mit der Wahrheit. Denn wo immer ich mich mit meinem Leben binde oder mit meinem Leib binde, der Heilige Geist ist immer dabei. Er ist die Kraft dieses Lebens. Ich kann nicht den Leib an etwas binden, was mit Gottes Liebe nicht vereinbar ist. Ich kann nicht mit der Sünde oder mit dem Tod flirten. Das geht nicht gut. Es würde sozusagen eine Kollision geben von Leben und Tod. Und so ruft Paulus die Korinther auf: Ihr seid um einen teuren Preis erkauft worden. Verherrlicht also Gott in eurem Leib. Führt euer Leben so, dass Gottes Gnade in eurem leiblichen Leben, aber auch in eurem geistlichen Leben immer mehr Raum bekommen kann, euch immer weiterführt. Dass er dieses Werk, wovon ich vorhin gesprochen habe, dieses Werk der Versöhnung und der Verherrlichung, der Vereinigung mit der allerheiligsten Dreifaltigkeit, dass er dieses Werk weiter fortsetzen kann. Und hier kommen wir vielleicht zu einem letzten Abschnitt. Wie kann ich dies begünstigen? Wie kann ich Gottes Wirken oder das Wirken des Heiligen Geistes in mir vermehren oder bestärken? Wie kann ich mit dem Heiligen Geist in Beziehung treten? Kann ich es überhaupt? Kann ich ihn spüren, hören? Verschiedene große Meister, an erster Stelle der heilige Ignatius von Loyola, hat bestimmte Kriterien zur Unterscheidung der Geister gegeben. In seinen Exerzitien schreibt er verschiedene grundsätzliche Kriterien. Das Wesentliche ist der Friede. Er selbst hat diese Erfahrung gemacht, denn er war weit von Gott entfernt. Er war ein großer Kriegsmann und verwundet lag er auf dem Lazarett, lag er im Bett und aus Langeweile wusste er nicht genau, was er tun sollte. Er las Ritterromane, man könnte sagen Klatschblätter. Und als er alle ausgelesen hatte, die dort zur Verfügung waren, las er danach die Heilige Schrift und Heiligenromane. Und er stellte in sich die grundlegende Erfahrung der Unterscheidung der Geister fest. Wenn er nämlich diese Klatschblätter las, so spürte er, dass sie am Anfang seine Neugierde, seinen Wissensdurst befriedigt haben, dass sie am Anfang ihn verleitet haben, hastig und schnell weiterzulesen und zu blättern, dass aber ein gewisser bitterer Nachgeschmack geblieben ist, eine gewisse Trägheit, die ihn müde gemacht hat. Ganz anders war es beim Lesen der Heiligen Schrift und der Beschäftigung mit den Heiligen. Am Anfang klang das für ihn alles seltsam und schwierig. Aber je mehr er sich damit beschäftigte, spürt er, als er über die erste Überwindung gegangen ist, dass dann sich ein Frieden ausgebreitet hatte und eine Sehnsucht, selber immer mehr ein heiliges Leben zu führen. Dies hat er dann schriftlich verfasst und es wurde eine der grundlegendsten Kriterien für die Unterscheidung der Geister. Der Heilige Geist, der immer Frieden verströmt, der die Sehnsucht gibt, immer mehr nach der Heiligkeit zu wachsen, der eine Dynamik des Lebens verbreitet und der Hingabe, den Geist der Freude auch. Und das, was dem Geist entgegengestellt ist, das ist Trägheit, Unlust. Das sind die sogenannten Todeswehen, könnte man sagen. All das, wo man müde wird des Lebens, wo man Unlust hat, sich nicht mehr aufraffen möchte. Das sind verschiedene Kriterien des Heiligen Geistes. Wenn wir sie wahrnehmen in unserem Leben, wenn wir unser Leben danach ausrichten, das, was mir den Frieden schenkt, wie der Psalmist sagt, suche Frieden und jage ihm nach, so werden wir immer mehr vom Heiligen Geist geleitet werden zu diesen Tätigkeiten oder zu den Orten oder zu den Beschäftigungen, wo er wohnt, die er bewohnt und wo er mit diesen Beschäftigungen, wo er mehr Raum bekommt, wo er noch mehr mein Leben umformen kann, wo ich all diese Bereiche meide, die mich letztendlich träge machen, die mich letztendlich der Gnade Gottes berauben, im allerschlimmsten Fall. Wo ich all diese Gelegenheiten meide, kann mich Gott weiterführen und immer mehr an sich ziehen und verwandeln. Ja, was sind die verschiedenen Hindernisse, auf den Geist zu hören? Im Gleichnis vom Seemann sagt Jesus es selber, die Sorge, sie beraubt uns des Wortes Gottes. Wir könnten sagen, selbst der Gnade Gottes auch, dem Heiligen Geist in gewisser Weise. Viele Alltagspflichten haben wir, vieles muss erledigt werden. Aber es ist wichtig, dass wir immer wieder auch einen Raum und eine Zeit schaffen, um auf den Heiligen Geist zu hören. Eine stille Zeit, wo wir einfach diese Frage neu stellen, Herr, was möchtest du von mir? Ist es so gut, das, was ich lebe? Selbst wenn es ein Kreuz ist, selbst wenn ich durch Prüfungen und Schwierigkeiten gehe, ich kann in dieser Stille Gottes Gnade empfangen und Gottes Stärkung auf diesem Weg durchzuhalten und weiterzugehen. Aber er wird mich auch korrigieren, wenn gewisse Freundschaften, wenn gewisse Beziehungen vielleicht mich abbringen von der Zeit des Gebetes, von der Hingabe an Gott, von der Liebe zur Kirche auch. Ich glaube, wir dürfen sehr dankbar sein für Gottes Wirken in meinem Leben, für Gottes Gegenwart. Und ich glaube, wir dürfen uns heute an diesem Pfingstfest auch eine neue Sehnsucht schenken lassen, ganz aktiv mit diesem Heiligen Geist in Beziehung zu treten, der in mir wohnt. Ich kann mit ihm ins Gespräch eintreten. Ich kann mit ihm in einen Dialog eintreten. Ich kann auf ganz einfache Weise, weil er mir nahe ist, ein Gebet an ihn richten. Und er ist immer da als Beistand, als Begleiter, als Tröster. Und er ist vor allem da, um mich immer mehr mit dem Vater zu versöhnen und mir die Liebe Gottes zu offenbaren. So möchte ich am Schluss dieses Impulses wiederum mit einem Gebet schließen, einem Gebet aus der byzantinischen Liturgie, die dies nochmal zusammenfasst. Himmlischer König, du Tröster, o Geist der Wahrheit, der du bist allwesend und alles erfüllst, Urquell des Guten und Spender des Lebens, komm und weile in uns, läutere uns von allem Makel und erlöse unsere Seelen, o du Gütiger.
Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, heute mit Pater Johannes Maria Poblotzki. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Das ist das Thema heute in dieser Sendung. Wir haben bereits eine erste Anruferin in der Leitung. Grüße Gott.
Ja, ich grüße Sie.
Grüße Sie, hallo.
Ich habe eine Frage, und zwar haben wir im Bekanntenkreis diskutiert, wenn wir der Tempel des Heiligen Geistes sind, ist es dann in Ordnung, wenn wir uns später, so wie es die katholische Kirche erlaubt, verbrennen lassen, oder ist es ein Eingriff in die Schöpfung?
Ja, eine ganz schwierige Frage. Erlaubt ist es, die Kirche gibt ja die Begräbnisse mit Urnenbestattung auch. Vom theologischen Glauben her glauben wir ja, dass auch unser Leib verherrlicht wird. So wie Jesus auferstanden ist, wie sein Leib verherrlicht wurde, wie er mit seinen Jüngern gegessen hat, als dieses Zeichen auch, wie er seine Wunden gezeigt hat, so dürfen auch wir glauben, genauso wie die Mutter Gottes, dass auch unser menschlicher Leib verwandelt und verherrlicht wird. Dass also unsere menschliche Identität verherrlicht wird. Und mit diesem Glauben ist es gut, unseren Leib in Ehren zu halten. Das heißt, er hat eine unermessliche Würde. Und so bevorzugt die Kirche, oder sie schlägt eben vor, möglichst den Leib richtig zu bestatten, der auf den jüngsten Tag wartet, wenn Christus in Herrlichkeit wiederkommen wird, um diesen Leib zu verherrlichen und zu verwandeln.
Ja, obwohl wir ja dann einen neuen Leib bekommen.
Wir bekommen keinen neuen, sodass es ein ganz anderer wäre, sondern der, den wir jetzt haben, genauso wie der Leib Jesu, dieser Leib wird umgestaltet und verherrlicht.
Und wie was würde dann mit der Asche passieren?
Ja, das bleibt in Gottes Geheimnis, wie er das hinkriegen wird. Aber er wird es hinkriegen.
Okay, ich bedanke mich bei Ihnen.
Ja.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Alles Gute, auf Wiederhören. Die nächste Anruferin kommt aus München. Grüße Gott.
Ich wollte fragen, wenn man in eine schwere Sünde, das Unglück hat, eine schwere Sünde zu begehen, dann verliert man die Gnade, verliert man auch den Heiligen Geist, und diese Sünde gegen den Heiligen Geist, es ist mir einmal erklärt worden, aber ich bin noch ein wenig unsicher, kann man den Heiligen Geist verlieren, wenn man von diesen, ich lege auf.
Ja, ich glaube, ich habe halbwegs verstanden. Eine sehr, sehr schwierige Frage aus dem Neuen Testament auch, wo Jesus sagt, alle Sünde kann vergeben werden, außer die Sünde gegen den Heiligen Geist. Diese Sünde kann nicht vergeben werden. In der Theologie gibt es die sogenannte Todsünde. Es gibt die Lehre, die Taufgnade auch verlieren zu können. Ich glaube dennoch, dass wir aufpassen müssen, uns selber in eine Angst dort hinein zu begeben und uns selbst darüber ein Urteil zu sprechen, ob wir jetzt den Heiligen Geist verloren haben oder nicht. Wir dürfen immer das Vertrauen haben, wenn unsere Sehnsucht es ist, mit Gott zu leben, selbst wenn wir eine Dummheit begangen haben, so wird er uns immer mit offenen Armen empfangen. Und wenn wir sicher gehen wollen, dann gehen wir zur Heiligen Beichte. Und wir wissen, dass genau das der Ort ist, wo er unsere Taufgnade wiederherstellen wird, wo er uns auf besondere und vollkommene Weise wieder mit sich vereinen wird.
Danke für Ihren Anruf und diese Frage. Wir gehen weiter in den Norden nach Hamburg zu Frau Streikers. Grüße Gott, frohe Pfingsten dahin.
Guten Tag.
Guten Tag.
Ich muss Ihnen herzlich danken für diese für mich wahrhaft wunderbare Reden über den Heiligen Geist, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Ich habe Ihren Vortrag so verstanden, dass ich bei Ihrer Auseinandersetzung das Gefühl habe oder eine gewisse Sicherheit habe, dass wir für den Heiligen Geist sehr verletzbar sind, von der Wiege bis zum Tode oder bis zum Grabe, dass wir alles von dem Heiligen Geist haben, aber dass wir dem durch unser Leben immer wieder verletzen können, aber die Trost haben, dass je je elender oder je kleiner wir als Wesen sind, er uns immer mehr füllen kann mit seinem Geist. So habe ich Ihren Vortrag verstanden. Und ich bin darüber sehr glücklich, dass ich Radio Horeb habe, um mich in meinen allerletzten Lebensabschnitt begleiten zu lassen mit den Worten des ewigen Lebens. Denn alle diese Referenten und Referaten, sie sind Worte ewigen Lebens, sie sind die Botschaft Christi bis zum letzten Atemzug. Das wollte ich sagen.
Ja, danke für diesen Anruf. Dankeschön, alles Gute nach Hamburg.
Ja.
Danke für diese Ergänzung, ja.
Pater Johannes Maria, Sie haben dieses Wort ist vom Tempel des Heiligen Geistes, das unter Leib ein Tempel des Heiligen Geistes sei, auch sehr stark auch darauf abgehoben, dass wenn Gott jetzt in uns wohnt, dass da was ganz Besonderes in uns passiert einfach. Und wir leben ja in Zeiten, in denen ganz stark auch auf Äußerlichkeiten geachtet wird. Also Körper ist wirklich absolut angesagt. Da muss man ordentlich dafür sorgen. Da muss man sich fit halten, gut aussehen und jung und so weiter. Kann es uns vielleicht auch helfen und vielleicht auch in dieser Welt ein ganz besonderes Zeugnis sein, wenn wir einfach wenn ein Christ mit dem im Hinterkopf Tempel des Heiligen Geistes, dass er nicht nur auf sich selber, sondern vor allen Dingen auch auf andere Menschen ganz anders schaut, als es so gemeinhin üblich ist und dass er auch Schönheit anders sieht, weil er eben immer Gott in einem anderen sieht oder dieses göttliche Wirken im Menschen sieht. Kann man das so sagen, dass es vielleicht uns auch für uns auch jetzt heutzutage ein besonderes Zeugnis ist, dass wir eben unter Schönheit etwas anderes verstehen, als es gemeinhin üblich ist?
Ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr schöner Hinweis, eine gute Ergänzung. Manchmal, wenn ich zu den Jugendlichen spreche, dann versuche ich sie in diese Richtung zu ermutigen, eben über sich selbst eine neue Dankbarkeit zu entwickeln, aber auch eben über den Nächsten, über den wir manchmal so abfällig schauen. Es ist ja so, manchmal passt mir selber meine krumme Nase nicht, aber Gott passt sie, Gott liebt sie, diese krumme Nase oder was auch immer. Ich versuche das künstlich dann gerade zu biegen und zu modifizieren. Aber wenn ich in dieser Haltung bin, dass ich weiß, Gott hat mich so geschaffen, er wohnt in mir und er ist verliebt darin, dann hilft mir das sehr. Und ich glaube, das ist, ja, kann mein Selbstwertgefühl in gesunder Weise auch richtig stellen. Und, genau wie Sie gesagt haben, es hilft mir auch, einen besseren Blick, einen liebevolleren Blick auch auf meinen Nächsten zu haben. Es gibt eine sehr schöne Anekdote von dem heiligen Philipp Neri. Und bei ihm war es so, dass eine Frau immer zur Heiligen Messe gekommen ist und sofort nach dem Empfang der Kommunion ist sie sofort aus der Kirche rausgerannt und ihren Geschäftigkeiten wieder nachgegangen. Und der heilige Philipp Neri ließ sich dann Folgendes einfallen. Er sagte zwei Ministranten, wenn diese Frau wiederkommt und noch vor dem Schlusssegen wieder aus der Kirche verschwindet, dann geht ihr dieser Frau mit zwei Kerzen links und rechts in Prozession, begleitet ihr sie hinaus. Und dies ist dann auch geschehen und diese Frau wunderte sich, was denn eigentlich da jetzt geschieht. Draußen auf der Straße fragte sie dann die Ministranten, warum sie denn hinter ihr her oder neben ihr hergehen und sie sagten dann, ja, sie sind doch Tempel der Gegenwart Gottes jetzt, sie haben die Eucharistie empfangen. Ein sehr, sehr schönes, eine sehr schöne Begebenheit, ja, die nicht nur ausdrückt, dass Gott in uns wohnt, in der heiligen Eucharistie eben, dass er uns grundsätzlich nahe ist und uns liebt, unser Leben und unseren Leib auch.
Und dass uns das immer mehr bewusst wird, dazu möchten wir Sie zum Abschluss der Sendung noch um Ihren Segen bitten. Zuvor, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen vielen Dank, dass Sie heute in der Sendung sich auch eingebracht haben. Danke für Ihr Interesse. Wenn Sie die Sendung noch einmal hören möchten, es wird eine CD geben und auch im Podcast- und Download-Angebot finden Sie diese Sendung in Kürze. Horeb.org ist die Internetadresse dazu. Und wenn Sie sich für die Gemeinschaft der Seligpreisungen interessieren, www.seligpreisungen.org. www.seligpreisungen.org ist die Homepage und da finden Sie jede Menge Angebote, Links zu den einzelnen Häusern, unter anderem auch nach Bad Driburg. Dort war unser heutiger Referent Pater Johannes Maria Poblotzki uns zugeschaltet. Danke Ihnen, Pater Johannes Maria, und wir bitten Sie zum Abschluss der Sendung noch um Ihren Segen.
Ich danke auch recht herzlich. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Vater, wir wollen dich preisen für dieses große Fest von Pfingsten heute und für die Gabe des Heiligen Geistes. Und ich möchte dich bitten, dass du diesen Heiligen Geist jetzt ganz besonders auf alle legst, die mit uns verbunden sind, über Radio oder auf sonst eine Weise. Dass du deinen Heiligen Geist des Friedens in uns legst, der Dankbarkeit. Dass du jeden Einzelnen begleitest und schützt auf seinem Weg zu dir und ihn immer mehr das große Geschenk deiner Liebe offenbarst. So segne und beschütze euch und eure Familien, alle, die ihr im Herzen tragt, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit.
Amen.